sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Wie geht's, wie steht's?
Mir geht's ganz okay, bis auf die merkwürdigen Vibes, die ich in den letzten Tagen von dir irgendwie so empfangen habe bezüglich der großen Beatles Get Back Dokumentation auf Disney Plus.
Ich wusste gar nicht, dass du Disney Plus hast.
Ja, habe ich mir vor einer Weile angeschafft und bin jetzt sehr froh, weil ich kann das jetzt gucken und ich liebe wirklich jede Sekunde daran, aber ich habe an deinem Twitter-Game schon, dem habe ich schon entnommen, dass du es hast. Und ich stelle mir einfach vor, dass deine Frau Diana das gerne guckt, so wie ich das gerne gucke und gerührt ist und froh ist dabei und dass du dich in deine Kemenate zurückziehst und ein gutes Vinyl von irgendeiner obskuren Männerband auflegst und so bei dir denkst, ach, die Beatles irgendwie auch überschätzt. Oder
weil du
sowas
meinst, dass die Beatles sind mir nicht Männerband genug. Also du meinst, ich brauche zu der unfassbar nicht männlichen Energie, die da 8 Stunden verbreitet wird, ich brauche dann noch einen Booster sozusagen.
Keine Ahnung, vielleicht bist du einfach mehr so ein Stones-Typ, weißt du so. Ich weiß nicht, vielleicht ist dir das alles zu. Was ist es denn? Was genau turnt dich so ab?
Gar nichts eigentlich. Also ich finde überhaupt nicht, dass aus meinen Tweets irgendeine Art von Hass oder so rausspricht, aber das höre ich ganz oft von
eher so ein,
von Leuten,
eher so ein,
dass,
eher so ein, dass ich so negatives, nee, nicht Hass, eher so ein negativ aufgeladenes Amüsement, habe ich das Gefühl.
Das ist wirklich rein mein persönliches Problem. Mich machen die Beatles außerordentlich traurig, muss ich sagen. Und das liegt, glaube ich, daran, dass ich sie auf so eine etwas klaustrophobische Art und Weise mit meiner Kindheit verbinde. Also, dass ich irgendwie so von den Beatles begeistert war, als ich selber halt so 10 oder 11 war und als dann John Lennon ja auch erschossen wurde, also das fiel so total zusammen und irgendwie auf so eine Art hat mich damals schon bedrückt und es hat mich mein Leben lang nicht verlassen, dass das halt so ein abgeschlossenes Sammelgebiet ist und dass da immer so jeder Stein umgewendet wird, wie halt das alles war in diesen 10 Jahren, die es dann da halt irgendwie gab. Von 1960 bis 1970 und dass das alles so, ja, aber das ist halt einfach immer schon, also immer, wenn du mit den Beatles Kontakt hast, ist es halt alles immer schon vorbei und nirgendwo hat mich das je döllerer angesprungen als in den ersten, ich habe nur die erste Folge, also die ersten 40 Stunden gesehen von dieser Dokumentation. Aber irgendwie, also Diana und ich haben da auch, seitdem Diana hat immer vorgespult, weil sie das halt auch nicht so richtig interessiert hat, wenn die da immer so rumgemuckt haben. Und wir haben aber doch auch viel darüber geredet. Also es beschäftigt mich schon. Hast du da irgendwie was, nimmst du da auch was also über den kreativen Prozess oder so mit? Oder was ist das, was dir daran so, was ich kann total verstehen und ich finde es super schön, sich da so rein zu versenken. Aber bei mir ist es halt anders. Was nimmst du da so raus für dich?
Also ich war und bin totaler Beatles-Fan, deswegen finde ich es einfach irgendwie geil, so Live-Aufnahmen zu sehen. Ich finde die Beiläufigkeit irgendwie total super, in der so Sachen entstehen. Also dass man merkt, okay, die labern über was vollkommen anderes und Yoko und Linda sitzen da und quatschen irgendwie und irgendwie im Hintergrund spielt einer die ersten paar Töne von Let It Be und das ist alles so. Und die meiste Zeit kriegen sie halt überhaupt nichts auf die Ketten. Und das finde ich irgendwie so toll, dass man daran halt so sieht, dass 95% des kreativen Prozesses, auch bei den Beatles, halt einfach daraus besteht, dass man nichts hinkriegt.
Ja.
Und wenn man Glück hat, reichen aber die restlichen 5%, um was richtig, richtig Tolles zu schaffen. Und irgendwie rührt mich auch, dass man doch merkt, dass natürlich irgendwie danach haben sie sich getrennt und das ist, waren quasi die letzten Sessions und da man merkt schon, dass sie irgendwie, dass das alles irgendwie nicht so richtig weitergehen wird, aber man merkt halt doch, dass sie sich irgendwie auf eine Art total gern haben und dass wenn die so zu viert und nur auf sich fokussiert sind, dass manchmal was total Tolles passiert zwischen denen und das finde ich Das finde ich super. Das Einzige, was mich stresst beim Angucken dieser Aufnahmen, ist, dass ich es förmlich rieche. Also diese eng anliegenden Polyesterhemden und diese ungewaschenen Haare und der Rauch.
Und der verbrannte Toast, der dann zwischendurch dann noch so weggeschnurrt
wird. Also ich beim Angucken habe ich echt immer das Bedürfnis, ein Fenster aufzureißen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich es total knuffig und ich finde es sowas, den kreativen Prozess und die Beiläufigkeit, in der manchmal die wichtigen Entscheidungen getroffen werden und die großen Dinge entstehen, die finde ich total berührend. Ja.
Sag mal, und ich wollte ja eigentlich auch immer mal gerne über das Thema Pausen sprechen im Podcast. Hast du nicht auch einfach so das Bedürfnis, da so reinzurennen? Und nachdem man das Fenster, was es ja da offenbar nicht gab, man sieht ja diese Halle am Anfang aufgerissen wurde, dass man dann irgendwie mal zu denen sagt, Jungs, ihr müsst das doch jetzt alles nicht. Macht doch einfach mal eine Pause, macht doch mal 1-2 Jahre gar nichts oder jeder sein Ding und dann trefft euch wieder und schickt doch mal diese ganzen Leute weg und macht doch mal nichts. Also hast du nicht so das Gefühl, ich habe immer so das Gefühl, man sieht es so und denkt dann so...
Na, da hatten sie ja vorher, die haben ja davor irgendwie relativ lange Pause gehabt.
Naja, ey, ja.
Und ich finde es irgendwie total gut, sie machen noch ich einmal meine, Coldplay, einfach so ein, ich meine, sie mal, sagen ja da am Ende, der Typ, der das da jetzt alles organisiert und mit seinem großen Live-Film-Event und der da noch irgendwie in Tripoli, nach Tripoli fahren will und da in diesem riesen Amphitheater die Show machen möchte und so, den am Ende sagen sie ja zu dem, nee, kein Bock und dann stellen sie sich halt aufs Dach und das Ganze ist total legendär und dann reiten sie das Pferd halt nicht zu Tode, sondern jeder geht dann seiner Wege und ich finde es irgendwie total gut. Ich finde, es ist eher was, woraus man lernen kann, dass es gut ist, im richtigen Moment aufzuhören. Ich meine, noch einmal Abbey Road rausballern und dann Schluss. Ist doch total gut. Mhm. Aber dich stört das Abgeschlossene daran. Das finde ich interessant, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Nur das heißt stört. Also ich habe, glaube ich, als Kind, das klingt jetzt sehr hoch angesiedelt, aber ich glaube, dass die Beatles mein erster Kontakt mit der Vergänglichkeit waren und es war halt alles einfach schon so vorbei und es ist ja total krass, weil ich meine, wenn man sich das vorstellt, also als ich irgendwie, als ich die Beatles gehört habe, da war irgendwie, ey, da war Abbey Road so lange her wie jetzt Call Me Maybe von Carly Rae Jepsen. Also es ist wirklich so, ich meine, das war wirklich ein Wimpernschlag der Geschichte, der da erst verstrichen war. Also wir reden halt hier über den Unterschied von 1980 zu 1970 und das ist irgendwie so bizarr, weiß ich nicht. Ich habe dann da irgendwie, das war so nah und trotzdem war das schon, ich sehe die Beatles und ich muss sagen, ich höre die Beatles auch immer wie durch so eine Bernsteinschicht und irgendwas daran macht mich, du weißt, ich bin überhaupt nicht empfänglich für, ich bin ja innerlich komplett versteinert und mich macht ja eigentlich nichts irgendwie traurig, aber die Beatles, irgendwie machen die Beatles mich echt sad, ey.
Oh je, ey.
Aber ich möchte so gerne, schneidest du bitte nachher, kannst du rausschneiden, obwohl warum eigentlich? Wir müssen unbedingt, wenn die Pandemie vorbei ist, und Olaf Scholz hat ja gesagt, im September, Corona ist ja bald vorbei, und dann möchte ich mit dir mal auf so eine Beatles-Tour von der Hamburger Musikerin Steffi Hempel hier in Hamburg gehen. Und das macht so einen Spaß, das ist so toll, das wird dir so eine Freude machen. Und da muss ich sagen, das zum Beispiel ist total toll, weil sie halt so von Hamburg erzählt und was die Beatles in Hamburg gemacht haben. Und du weißt, Hamburg, ich habe keine Beziehung zu der Stadt, aber dass die Beatles halt, alle diese Geschichten sind halt so totale Aufbruchsgeschichten. Und es geht halt immer los und du weißt, okay, also an jede dieser Geschichten schließen sich jetzt 10 krasse Jahre an. Und ach, das ist, finde ich, irgendwie total schön. Ich will halt, vielleicht will ich auch einfach immer nicht, dass Sachen aufhören.
Ah, okay. Interessant.
I don't know.
Ja.
Und darum liebe ich die Rolling Stones halt so wahnsinnig.
Echt, das finde ich echt das.
Nee, ich habe noch nie was von denen gehört, ehrlich gesagt. Ich muss mir mal was von denen anhören. Ich kenne halt Street Fighting Man und Angie, weil da immer so Witze gemacht wurden von Leuten, die halt so. die jetzt auch so Playlists machen, welche Songs zu Angela Merkel passen. Also so Leute, die wirklich als Journalisten, Journalistinnen Geld verdienen, die machen jetzt solche Listen. Und daher weiß ich, dass die Rolling Stones einen Song namens Angie haben. Alter, in was für einer Welt leben wir eigentlich?
Ja, aber echt. Ja, aber den hat sie sich nicht gewünscht. Guck mal, Gerhard Schröder hätte sich, wäre Gerhard Schröder Angela Merkel, hätte sich Angie gewünscht beim großen Zapfen-Cringe-Event.
Also ganz ehrlich, ich habe wirklich, für mich ist die Welt zerbrochen in eine Welt vorher und nachher. Und zwar wirklich in eine Welt, in der ich noch zu Hause war und wo ich irgendwie alles auch so verstanden habe und wo ich gedacht habe, dass es Regeln und Dinge gibt, an die ich glauben kann und die ich zumindest nachvollziehen kann. Und in eine Welt danach, als Gerhard Schröder sich 2005 My Way zum Zapfenstreich gewünscht hat und ich mir das tatsächlich angeguckt habe im Fernsehen und gedacht habe, ich muss das mit...
Und er hat geweint, ja, er hat geweint dabei.
Ich muss das mit eigenen Augen sehen und eigenen Augen hören, um zu glauben, dass das jetzt hier stattfindet. Was würdest du dir zum Zapfenstreich wünschen, bevor wir jetzt anfangen?
Tina Turner, You're Simply the Best.
Geil.
Und dann Gloria Gaynor, I Will Survive.
Oh, wow.
Und dann,
okay, ist aber auch schon hart an My Way. No Front.
So, nur Spaß. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe überlegt, wenn Robert Habeck jetzt Kanzler geworden wäre, ob er sich dann in 4 Jahren oder so,
Gott, hör bitte auf,
ob er sich was Schickes von Stefan Gwildes oder so gewünscht hätte.
Ich hoffe, dass er niemals Verteidigungsminister oder irgendwas in der Art wird, weil ich nicht, ich möchte einfach nicht mit ins Abenteuerland von pur in einer...
Er hätte sich was von Stefan Gwildes gewünscht oder so Under the Bridge von den Chili Peppers.
Oh Gott.
Oder was von The National. Was von Bon Iver.
Ich kann nicht mehr. Wir müssen abbrechen. Wir haben heute ein super, super, super schönes Thema, was mich wahnsinnig beschäftigt und interessiert und was überhaupt nicht schön ist. Und das Thema ist Stress.
Ja, ich bin gespannt, welchen Impuls es gab, der dazu geführt hat, dass du dieses Thema auf unserer langen Themenliste ganz nach vorne gepeitscht hast.
Also das Thema Stress, ja, es ist in meinem Leben schon ein sehr beherrschendes Thema, würde ich sagen. Ich würde schon auch sagen, dass so ein Großteil meiner psychologischen Probleme entweder verursacht wird durch oder sich manifestiert in einer sehr starken Stressanfälligkeit. Also ich reagiere sehr empfindlich auf Stress, aber ich habe dann, und es beschäftigt mich natürlich irgendwie immer schon so, wie kann ich das managen und wie kriege ich das irgendwie besser hin? Und ich finde aber auch gerade so, also ich habe festgestellt, das ist ja total banal, also es gibt positiven und negativen Stress. Es gibt diesen positiven Stress, der einen irgendwie anregt und der Adrenalin ausschüttet und der einen wach macht und der einem hilft, Dinge zu Ende zu bringen. Und es gibt diesen negativen Stress, der so einen Flucht- oder Kampfreflex auslöst, der einen mit Cortisol überschwemmt und so weiter, nur um jetzt hier nochmal das kurz so aufzureißen. Und ich habe irgendwie so gedacht, bei mir unterscheidet sich, also meine beiden Probleme sind so, ich komme mit Schreibstress eigentlich irgendwie gut zurecht oder ich will darüber gerne mal reden. Und mein Hauptproblem ist eigentlich, wenn so der Alltagsstress den Schreibstress noch überlagert. Und mich würde einfach mal interessieren, weil ich glaube, du bist... Also wenn ich dich so erlebe, du bist gar nicht so besonders was stresst dich eigentlich beim Schreiben und bist du leicht gestresst?
Ja, ich bin leicht gestresst. Was mich stresst beim Schreiben ist, wenn ich zu viele Dinge gleichzeitig machen muss.
Ja.
Also wenn ich 2 Texte parallel eigentlich schreiben müsste und selbst wenn die Deadlines vergleichsweise noch weit weg sind, stresst mich die Tatsache, dass ich mir über 2 Dinge gleichzeitig Gedanken machen muss, was das Leben als freie Journalistin nicht unbedingt einfacher gemacht hat, weil ich einfach echt super schlecht bin, so im gedanklichen Multitasking. Also ich war vor lauter Stress, womit ich anfangen soll und was ich als erstes machen muss, fange ich immer irgendwie gar nichts an und mich da sozusagen so zu fokussieren, dass ich einfach erst das eine mache und dann das andere mache und nicht immer parallel an 2 oder 3 Dinge denke. Das macht mir Stress. Klar, Altersstress, der einfach dazu führt, dass man die ganze Zeit irgendwie mit so einer Grunderschöpfung durch die Gegend läuft und immer nicht so richtig Raum hat, um zu schreiben und dann wieder Schuldgefühle kicken. Deswegen ja auch immer das Gute an den Schreibreisen, weil da dieser Altersstress einfach so runtergedimmt wird, dass man einfach wirklich zum Schreiben kommt. Und ansonsten finde ich manchmal aber auch tatsächlich, dass Stress, also vor allem, wenn er aus Zeitdruck besteht, durchaus dabei hilft, sich zu fokussieren. Ich glaube, was mir am unangenehmsten ist oder was mir tatsächlich die meisten Probleme bereitet, ist eher so der indirekte Stress, der aber vor allem mit Angst zu tun hat. Also mir macht zum Beispiel Stress die Angst davor, dass mir nichts einfällt, dass mir irgendwann nichts mehr einfällt, dass mein kreatives Budget quasi aufgeraucht ist und da dann einfach nichts mehr kommt. Und solche Gedanken machen mir Stress.
Ah, das heißt, du hast also wirklich so eine Art Langzeit- oder langfristigen Stress, weil das ist ja eine sehr elementare Erwägung sozusagen, die sich möglicherweise auf ein Ereignis bezieht, was erst in 2, 3 oder 10 Jahren eintritt, aber das brennt dann sozusagen, das köchelst du auf deine...
Hoffentlich nie.
Oder auch nie, ja genau, davon mal ganz abgesehen. Aber das ist echt sowas, was dann so zusätzlich zu den Pandemiesorgen bei dir noch so hinten auf der hinteren Herdplatte vor sich hin einschmurgelt.
Ja, ich glaube, weil ich nämlich eigentlich so von meinem, ich bin ja eher so ein kontrollierter Mensch, jemand, der gerne Dinge unter Kontrolle hat und jetzt auch nicht so ein, ich meine, ich habe mir zwar gerade Ohrlöcher stechen lassen, aber eigentlich habe ich jetzt nicht so einen risikoaffinen Lifestyle. Eigentlich ist das Freiberuflertum gar nicht unbedingt gemacht für meine Psyche, weil eigentlich stehe ich schon hier und da auf Sicherheit. Und deswegen verursacht mir das tatsächlich Stress. Wenn ich zu lange drüber nachdenke, dass ich von dem Quatsch hier ja irgendwie lebe und leben will und leben muss. Weißt du?
Ja, klar, absolut.
Und ja auch noch eine ganze Weile.
Oh wow, ich habe wirklich das Gefühl, dass meine, das ist echt interessant. Also ich habe das Gefühl, dass meine Stresskanister so voll sind mit so kleinem bis mittlerem Scheiß, dass
sich der große Scheiß gar nicht anficht.
Dass mich das gar nicht, also ich habe dafür gar keinen Platz, um mir darüber, jetzt wo du das aussprichst, wird mir so ein bisschen unbehaglich zumute, aber ich habe echt das Glück, dass ich das irgendwie, dass ich dafür irgendwie keine Kapazitäten mehr habe, um mir darüber auch noch Gedanken zu machen. Oh mein Gott.
Was ist denn so Altersstress, der dich belastet oder der bei dir so ins Schreiben lappt?
Nein, ich will das gar nicht hier so, ich will das gar nicht irgendwie so detailliert ausführen, weil ich glaube, es geht einem Teil der Menschen, die den Podcast hören, ähnlich und es triggert ja irgendwie auch. Also sagen wir mal einfach so, ich habe schon so Selbstverwaltungs- und Behörden und so weiter Probleme, die halt einfach sehr klein grundsätzlich sind. Es fängt halt an mit Briefen, die kommen und die aufgemacht werden müssten. Und ich muss das halt immer, damit es nicht mich so komplett belegt, weil mich das alles in so eine Verunsicherung und in so eine Angst und so weiter und in so Unzulänglichkeitsgefühle stürzt, muss ich das halt immer so wegschieben und verdrängen und mir dann irgendwie vornehmen, dass ich mich ab Montag darum kümmere oder so. Das arbeitet natürlich dann aber im Hintergrund und gleichzeitig führt es halt dann auch oft dazu, dass bis Montag schon wieder ganz viele andere Kleinigkeiten aus dem Alltag dazu gekommen sind und dass ich dann Sachen vergesse, um die ich mich eigentlich kümmern wollte und dass dann also dadurch so von kleinen mittlere Probleme entstehen und dass dann irgendwann so viele kleine und mittlere Probleme entstanden sind, die eigentlich alle nicht besonders wichtig sind, aber die in ihrer Summe sich halt so anfühlen, als würden sie mein Leben bestimmen. Und da, also das ist einfach so ein Grundrauschen in meiner Psyche, die ich schon sehr, sehr wegschieben muss, um dann überhaupt schreiben zu können Und gleichzeitig habe ich das aber irgendwie auch so wie wenn man um so einen Schmerz herum sich bewegt, wenn man irgendwie was verstaucht oder ich weiß nicht, ob du sowas kennst, wenn man was gebrochen oder so hat, weiß nicht, wenn man nie drüber gesprochen.
Nee, ist mir auch nicht passiert.
Aber ich habe mich da irgendwie so drin eingerichtet und fliehe dann auch regelrecht sozusagen in den kreativen Prozess, was halt eigentlich ganz gut ist, weil ich mich dann, also für mich ist oft so dieser Moment, jetzt schreibe ich, ist für mich dann oft auch einfach so ein bisschen so wie sich unter der Bettdecke verkriechen und nicht rausgucken. Mhm. Und das ist eigentlich natürlich ganz gut, wenn man den eher auch mit Versagensängsten oder Problemen aufgeladenen Schreibprozess für sich eigentlich so zu so einer Rettungskapsel umwidmen kann. Mhm. Ändert natürlich nichts darum, dass es wirklich besser wäre, wenn ich einfach ein bisschen kontrollierter und sinnvoller und reifer meinen Alltag leben könnte. Meine Therapeutin sagt halt irgendwie, es gäbe ja die Möglichkeit, so Sachen, dass man sich halt überlegt, was dauert 10 Minuten, was kann man in 10 Minuten machen und dass man zumindest das dann immer schon gleich macht. Aber ich weiß es ja nicht, wie lange das dauert, wenn der Fensterumschlag kommt. Also sowas erreicht mich irgendwie nicht und ich habe echt das Gefühl, mir fehlt da eine Kapazität und ich möchte mich damit nicht beschäftigen und dann mache ich es halt auch nicht. Und dann setze ich mich lieber dem Schreibstress aus, muss ich sagen.
Mhm. Aber hast du diese Angst, dir könnte nichts einfallen oder du könntest sozusagen das kreative Problem nicht lösen, Kraft deiner Gedanken? Hast du diese Angst nie oder diesen Stress nie? Ich meine, du bist ja versierter Kolumnenschreiber, du musst dir ja einfach super regelmäßig was einfallen lassen, aber mich stresst das.
Okay. Nee, also habe ich eher das Gefühl, mir gehen so viele Sachen durch den Kopf, dass ich immer dankbar bin. Das klingt jetzt total gemein, aber sorry. Das heißt ja nicht, dass es irgendwie gute Gedanken sind oder produktive Gedanken sind. Ich muss, bei irgendwie komischerweise, ich bin aber sowieso grundsätzlich, ich habe echt so eine komische Mischung aus Angstbesetztheit und Unzulänglichkeit und ich bin aber total optimistisch. Also ich, auch wenn ich mich hinsetze zum Schreiben, ich habe nie das Gefühl, heute fällt mir nichts ein oder heute bin ich nicht gut drauf. Es kann aber echt sein, ich habe zum Beispiel gestern wieder angefangen, intensiv und professionell, sag ich mal, an meinem Manuskript zu arbeiten für den nächsten Roman. Mhm. Das ist auch so typisch, dass ich dann halt das immer so vor, dass ich eigentlich nichts mache und dann sage, ab 1. Dezember, also heute ist Full Disclosure der 2. Dezember. Und da habe ich dann irgendwie, kann ich dann damit anfangen, weil das halt so ein klarer Termin ist. Das nimmt mir so ein bisschen diesen Stress, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Anfang? Nee, es ist halt der erste, weil es der erste ist. Am ersten fängt man erstmal was an.
Mhm.
Und dann habe ich jetzt gestern und heute geschrieben und heute Vormittag habe ich schon so gedacht, ja, das ist schon eine ganz schön dünne Suppe. Also der Verfasser dieser Zeilen hat im Moment nicht so richtig viele Ideen. Aber das ist für mich immer verbunden mit so einer Zuversicht, dass das dann vielleicht morgen oder am Montag anders sein wird. Weird, oder?
Das ist doch gut. Nee, ist überhaupt nicht weird, das ist total gut.
Ja, aber ich weiß auch gar nicht so genau, woher das kommt. Ich sehe aber dann auch schon relativ deutlich, dass das echt ganz schöner, das ist echt so ein ganz schön trübe Brühe, so Teebeutel nochmal und nochmal aufgegossen. Muss man schon noch ein bisschen irgendwie, vielleicht doch nochmal einen frischen Fencheltee reinhalten am Montag in das, was ich hier veranstaltet habe. Aber komisch, ja, nee, das stresst mich irgendwie nicht, auch so, wenn ich das Gefühl habe, es läuft nicht so gut oder so. Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube, in meiner Vorstellung ist meine Kreativität einfach sozusagen eine klar definierte Ressource, die einfach irgendwann endet, weißt du, wie so eine Ölquelle, die halt irgendwann nicht mehr sprudelt. Und ich hoffe einfach, dass ich mich irgendwie, dass es noch ein bisschen reicht.
Ja, oder so wie jeder Mann ja, oder jeder Mensch mit Samenleitern ja auch nur 30.000 Schuss hat. Das ist ja bekannt.
Wie kommen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt darauf?
Also das mit den 30.000 in Anführungszeichen Schuss stimmt ja auch gar nicht, aber es wurde, ich wollte eigentlich diese Parallele herstellen bei uns, das war so ein Gerücht, was bei uns in der Schule rumging und was uns so ein bisschen
damit ihr euren Pornokonsum einschränkt und nicht so viel unaniert, oder wie?
Also Pornokonsum war jetzt an der Journalistenschule ehrlich gesagt nicht so das Thema. Nee, das war in der Grundschule tatsächlich.
Ah, okay.
Ja, genau. Also irgendwie so, dass man irgendwie, als das anfing, ich weiß auch nicht, was hier los ist, als das anfing, dass die nächste Lebensphase begann, dass man dann darüber natürlich auch sich ausgetauscht hat und relativ schnell diese Mitteilung und auch diese Zahl im Raum stand und
aber 30.000 ist doch für einen Grundschüler eine unfassbar hohe, große Zahl. Weißt du?
Das lasse ich jetzt.
Das ist doch wie ein Kaffeebecher voller 10-Cent-Stücke, wo man denkt, ich kann bis an mein Lebensende zum Kaugummiautomaten gehen damit, ich bin reich.
Ich lasse es jetzt mal so stehen, sage ich mal. Und okay. Lustigerweise habe ich dann auch tatsächlich in der Trump-Ära gelesen, dass er das auch denkt. Also ich weiß nicht, ob das genau die Zahl war, aber das gibt wohl so Zitate von ihm, die das belegen und das überrascht mich nicht. Und ich finde es irgendwie, ja, es tut mir total leid, dass du dich letztendlich mit deiner Kreativität, dass du dich auch in dieser Tradition irgendwie befindest, weil natürlich ist deine Kreativität keine Substanz, die eines Tages erschöpft ist, sondern im Gegenteil, das ist ein Muskel, der durch die Art und Weise, wie du den verwendest, immer verspannter und immer geschmeidiger und leistungsfähiger wird.
Okay, ja, also ich glaube, da muss ich mein inneres Bild muss ich einfach so ein bisschen umpolen. Aber hast du jetzt, außer die Sache mit den 30.000
Schuss, kannst du damit jetzt aufhören, bitte?
Du hast damit angefangen.
Das, ja, und darum
das,
möchte ich das.
Das muss ich jetzt noch, da muss ich noch ein bisschen drauf rumreiten, Till. Hast du noch andere so quasi innere Bilder, die dir Stress lindern? Wie linderst du Stressgefühle, wenn du welche hast, außer dich in Arbeit zu stürzen?
Ich habe diese Woche total beknackten Schreibratgeber gelesen, der mir aber schon seit vielen Jahren immer wieder empfohlen worden ist, auch als ich in den 90er Jahren in den USA war, von Anne Lamott oder Anne Lamott, Bird by Bird heißt der. Und es gibt viele Gründe, was ich an diesem Buch irgendwie schlimm und auch doof fand und so. Aber was ich total gut fand, wo ich mich dann auch so wiedererkannt habe, und ich fand es ein schönes Bild, also eine der allerersten Sachen, die sie schreibt, ist, dass man sich halt so überschaubare Ziele setzen soll, die man erreichen kann. Und es klingt erstmal total banal, aber dafür hatte sie tatsächlich, fand ich, so ein ganz schönes Bild, weil sie meinte, sie hätte bei sich auf dem Schreibtisch, ich weiß nicht, wie das in den 90er Jahren auf Schreibtischen aussah, hätte sie irgendwie so ein kleines, sie redet immer von One Inch, keine Ahnung, also so eine Mini-Leinwand. Ich stelle mir das wie so, wenn man so zu Systrene Grene oder Idee oder Flying Tiger auf Kopenhagen geht, wenn man da irgendwie sich so die kleinste Acrylfarben, echt so groß wie ein viereckiger Bierdeckel oder so. Und die hat sie halt bei sich auf dem Schreibtisch stehen und sagt sie, wenn sie halt sich so diese Überwältigungsgefühle, also diese Stressgefühle, was soll ich jetzt machen, wie soll ich das machen, ich schaffe das nie, dann guckt sie sich dieses Ding an und sagt sich, mehr als da drauf passt, muss ich erstmal nicht machen. Also dass du sozusagen so ein ganz kleines Bild dir vornimmst, dass du dir echt vornimmst, hey, du brauchst doch erstmal jetzt nur, das besteht nicht daraus, dass du dich jetzt heute hinsetzt und sagt man natürlich trotzdem, ich muss dieses Kapitel schaffen, ich muss jetzt aber die Entwicklung dieser Figur weitererzählen, sondern erstmal mach doch einfach nur das, was auf diese kleine Leinwand passt und dann guck weiter, dann nimm dir das nächste und so. Und irgendwie, also so dieses, sich möglichst überschaubare, buchstäblich überschaubare Ziele vorzunehmen und Sachen, von denen ich halt auch aus Erfahrung weiß, dass ich sie erreichen und schaffen kann, das ist echt beim, das ist beim Schreiben, würde ich sagen, so das, womit ich meinen Stress im, in meinen Schreibstress in den Griff kriege.
Und kannst du gut mehrere Sachen parallel machen?
Ja, das hat, fand ich interessant vorhin, als du das erzählt hast. Ich kann das total gut verstehen und ich kann das nicht. Und bei mir ist es wirklich so, also hast du eigentlich einen Kalender? Ja.
Ja, 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 klar. Also ich habe noch so einen richtigen Reinschreibkalender.
Ja, genau, ich,
also
ich auch, keinen, ich auch.
Keinen digitalen Kalender. Nee,
ich frage nur, weil zum Beispiel unser Kollege Stefan Bartels hat ja gar keinen Kalender, der behält das alles einfach so im Kopf.
Oh Gott, das würde mich mördermäßig stressen. Das ist ja ein Albtraum.
Der hat,
Stefan,
der hat
ist ja schrecklich. 10-mal
mehr Termine als wir.
Da würde ich, würd ich dreiviertel von vergessen. Da, nee, da, das könnte ich
nichts.
Gar nicht. Das
ist der Wahnsinn.
Wahnsinn.
Okay, und
Wahnsinn.
Ich dachte, du wärst vielleicht auch so, weil weiß ich nee. Auch nicht. Ist für mich einfach.
Fall. Nee, ich habe einen Kalender und ich muss da alles reinschreiben, sonst vergesse ich alles.
Und ganz ehrlich, ich schreibe mir da wirklich, also im Moment ist es zum Beispiel so, ich möchte in diesem Jahr noch einen journalistischen Essay schreiben und muss noch in diesem Jahr eine Kolumne schreiben. Und ich habe mich gestern oder vorgestern hingesetzt und habe mir eingetragen, an welchen Tagen ich diese beiden Texte abgeben muss. Und dann habe ich mir genau eingetragen, an welchen zwei oder drei Vormittagen bis dahin ich über die Sachen nachdenke. Und es hilft mir wirklich total, das mache ich seit Jahren. In dem Moment, wo ich das da hinschreibe, und ich schreibe, glaube ich, wirklich das Wort Nachdenken auch hin, denke ich halt echt nicht mehr so viel drüber nach, weil ich weiß, hey,
da gibt's einen Termin
Mittwochnachmittag denke ich doch darüber nach. Und sobald, also für mich ist dann dadurch dieser Druck, oh Gott, was, da fällt mir nichts ein, ich weiß überhaupt nichts darüber und so. Ganz ehrlich, wir beide, wenn man sich dann zwei Stunden hinsetzt und darüber nachdenkt, natürlich fallen einem eine Milliarde Sachen ein.
Ja, klar. Ja.
Aber in dem Moment, wo dieser Druck weg ist, das ist ja auch so banal auf eine Art, und wo ich dieses Einfallen woanders hingeschoben habe, wann fällt mir denn was ein? Ja, dann, wenn ich drüber nachdenke, komme ich zwischendurch so nebenbei auf so Gedanken immer mal wieder, die ich natürlich dann sofort wieder versuche zu vergessen und so damit. Nee, die schreibe ich mir dann auf.
Damit noch was übrig bleibt, ja, genau. Für deinen Nachdenkvormittag. Verstehe. Ja, aber das ist eine super gute Strategie. Sowas müsste ich vielleicht auch machen, weil das ist auch was mich manchmal stresst, dass ich auf der einen Seite natürlich eigentlich keinen Stress habe, denn das, was ich mache, ist nicht ist nicht besonders stressig. Ja. Also kann man halt wirklich nicht behaupten. Ich das, was ich mache, tue ich auch in einer wirklich hochgradig privilegierten Position. Also auch da irgendwie eigentlich kein Stress. Aber es sozusagen, ich habe keinen so richtigen Gedankenfeierabend, oder es fällt mir schwer, einen zu machen und den Rechner zuzuklappen und zu sagen, so jetzt denke ich auch nicht mehr drüber nach, oder jetzt ist wirklich Schluss, jetzt beschäftige ich mich nur mit dem, was meine Kinder gerade umtreibt oder so. Kannst du das gut dann so Feierabend machen und dann tatsächlich auch gedanklich Feierabend machen?
Ach doch, ja, ehrlich gesagt schon. Also aber auch dadurch, dass ich mir, ja, wo ist es auch, ich lüge mir hier gerade in die Tasche, es stimmt eigentlich nicht. Ich nehme mir dann halt so einen Schreibratgeber und am Wochenende und denke so, oh, jetzt schalte ich mal ab und dann lese ich halt so.
Lese einen Schreibratgeber.
Und ärgere mich darüber, also, dass die Autorin in einem eigentlich ganz schönen Kapitel, in dem sie aber halt auch so ein bisschen auf so, ja, so Zeitschriften, Journalisten-Style, wie wir ihn auch immer mal wieder gepflegt haben, weißt du, so eine Mischung aus etwas absurden Beispielen und so total übertriebenen Formulierungen, schreibt sie aber eigentlich ganz witzig so über ihre Eifersucht auf erfolgreichere KollegInnen und so. Also echt irgendwie ganz cool, und schreibt dann halt auch darüber, schreibt dann aber halt auch darüber, wie hässlich sie sich dabei fühlt und wie sehr sie sich halt darüber schämt und wie abstoßend sie sich findet. Mhm. Naja, und dann schreibt sie darüber, und sorry, jetzt wirklich, weiß nicht, ob man eine Triggerwarnung braucht für, also ob das jetzt hier Sinn ergibt, für AIDS-Krise und so weiter, dann schreibt sie halt wirklich ernsthaft darüber, wie sie dann eine Fernsehdokumentation über AIDS-Kranke sieht, das Buch ist von 1994, und wie man natürlich erst diese, ich zitiere jetzt in Anführungszeichen, ausgemergelten Gestalten und total abstoßend findet. Und dann aber, wenn man eine Weile geguckt hat und merkt, dass das für liebe und mutige Menschen sind, dass man dann halt irgendwie so eine Zuneigung zu denen entwickelt, und das schreibt sie, wo man schon so denkt, Alter, was erzählst du mir hier? Ja, oh, du hast, was für eine Vorstellung von Menschlichkeit und Empathie hast du? Und dann schreibt sie, dass ihr das total geholfen hat, dass sie dann auch ihre eigene Hässlichkeit und die Hässlichkeit ihrer Eifersucht so liebevoll betrachten konnte, wie sie diese Alter, ganz ehrlich, und oh Gott, dieses Buch wird seit 1994 immer und immer und immer wieder aufgelegt, und wo du echt so denkst, und es gibt alle 5 Seiten, gibt es solche Passagen, also so eine Mischung aus totaler Empathielosigkeit und maximaler Selbstüberhöhung. Also wirklich das Schlimmste eigentlich, wie man sich als Autorin, Autor aufführen kann. Sowas lese ich dann und sage, jetzt schalte ich mal schön ab.
Ja, oh, super, Mann, ey.
Nee, aber ich habe ehrlich gesagt, Alena, und da habe ich doch auch an uns beide gedacht, ja, ich habe irgendwie du merkst, dass dieses Thema Pausen machen und so, dass mich das irgendwie beschäftigt oder sich auch so, ich glaube, es wäre wirklich cool, wenn man so richtig so Handarbeit oder sowas halt in seiner Freizeit, ich glaube, dass es wirklich was sein müsste, was halt nichts mit dem Schreiben zu tun hat, und man müsste wirklich was haben, was einen total ablenkt und was die totale Aufmerksamkeit erfordert und was einen daran hindert, übers Schreiben oder darüber, dass einem nichts einfällt oder darüber, dass man am nächsten Tag das und das machen muss, nachzudenken. Sowas wäre schon, glaube ich, echt richtig cool.
Ja, irgendwas, was nichts mit Care-Arbeit zu tun hat.
Nichts mit Care-Arbeit und nichts mit kreativer Arbeit. Ich meine, du spielst Ukulele und lässt dir Ohrlöcher stechen.
Ich habe ja manchmal so Fantasien, dass ich denke, ich würde eigentlich gerne so als Ausgleich, weil ich es mir irgendwie ich würde ja gerne einmal in der Woche mit so einem Laubbläser durch die Gegend laufen.
Ah.
Oder einem Hochdruckstrahler und irgendwas abkerchern. Also entweder Laub durch die Gegend pusten oder was abkerchern. Also irgendwas, was wirklich überhaupt nicht kreativ ist, aber so eine, ich stelle es mir irre befriedigend vor.
Also
ich
weiß, Lärm,
das ist super anstrengend.
Auf alle Fälle auch Lärm machen.
Nee, ich würde natürlich so Noise Canceling Kopfhörer aufhaben und da schön Musik hören und so. Und ich stelle es mir trotzdem irre befriedigend vor. Ich weiß, dass es Quatsch ist und dass es mega anstrengend ist und beschissen bezahlt. Aber irgend sowas, ja, oder einfach irgendwo angegammelte Betonfassaden mit so einem Hochdruckkercher irgendwie sauber spritzen. Sowas.
Ja, kann ich total verstehen. Oder du musst
das ist total geistloses, aber irgendwie oddly satisfying. Sowas würde ich gerne tun. Einen Tag in der Woche. Ich glaube, das würde mir gut tun.
Total.
Nicht so einen scheiß Kiesgarten haken oder keine Ahnung, sowas in der Art.
Ja, oder du machst wie Margarete einen Kettensägenschein und dann könnt ihr gemeinsam so neue Blickachsen im Volkspark Friedrichshain herstellen oder irgendwie sowas.
Freilegen.
Also sowas, ja, also nee,
das würde mich auch wieder stellen, ich zu viel Schiss. Da hätte ich,
okay, aber das also zwingt einen natürlich zur totalen Fokussierung. Also darum muss ich schon sagen, dass ich, also ich hätte, glaube ich, nicht so eine Lust, Bäume abzusägen. Dafür bin ich halt zu sehr mit mein Freund der Baum und so ist tot aufgewachsen wiederum, als ich mich dann von den Beatles abwenden musste, weil sie sich aufgelöst hatten. Aber ich hätte halt schon so, ich glaube, dass es total geil ist, so ein bisschen sowas auch Gefährliches zu machen, wo man sich halt mega konzentrieren muss und wo völlig klar ist, sobald man anfängt, über die Figurenentwicklung vom Protagonist A oder das Thema für die nächste Kolumne nachzudenken, sägt man sich halt ins Bein, und darum geht es nicht.
Okay, ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ich glaube schon.
Übrigens hat, aber ganz ehrlich, man kommt sich wirklich blöd vor, wenn man das zum ersten Mal hinschreibt, Nachdenken über Thema XY. Manchmal nenne ich es bei mir auch Recherche, wenn ich so hinschreibe. Aber wenn es um das Thema lustige Kolumne oder so geht, dann weiß ich genau, dass es
es geht was, ums Nachdenken.
Ja, es ist halt genau. Ich habe mich heute Vormittag mit einer Kollegin von uns unterhalten, die halt einen ganz anderen Job hat. Also die aber eine von Hause aus auch Journalistin ist und eine sehr gute Autorin ist. Und die immer so dieses Problem hat, was, glaube ich, ganz viele haben, wann man halt so die Zeit zum Schreiben findet. Und das fand ich so interessant, weil da habe ich drüber nachgedacht. Ich hatte das ja früher natürlich, als ich fest angestellt war und immer das Gefühl hatte, ich möchte aber eigentlich gerne ein Meerschweinchen-Krimi schreiben, hatte ich das auch, dass ich mich immer gefragt habe, ja, wann mache ich das denn und so. Und es war so, und das ist zum Beispiel auch so ein total so ein negativer Stress, den man, glaube ich, so in dieser Phase, der noch nicht Professionalisierung hat, dass man halt immer so denkt, oh, ich müsste doch eigentlich und wann mache ich denn und so. Mhm. Und ich fand das total interessant, weil sie erzählt hat, dass sie es halt echt geschafft hat, auch mit Hilfe ihres, also was heißt mit Hilfe, in Absprache mit ihrem Mann und mit der Familie und so, also sich den Donnerstag dafür zu reservieren, dass sie jetzt einfacher, es ist irgendwie klar, donnerstags schreibt sie. Und sie meint, es sei total faszinierend, weil natürlich dann so diese, ich paraphrasiere das jetzt so, wie es mir in meine These passt, dass so dieser Stress von, oh, ich müsste eigentlich, die ich eher negativ nennen würde, weil man macht ja nicht, man hat ja keine Zeit, der verwandelt sich halt in dem Moment, wo du dann den Donnerstag hast oder irgendeinen Tag oder zwei Stunden am Abend oder am Wochenende, verwandelt der sich halt in, jetzt kann ich ja. Und dann irgendwie ist es klar, setzt einen das dann besonders unter Druck, aber ich glaube schon.
Ich wollte gerade sagen, was, wenn du dann deinen Donnerstag aber halt, wenn dann halt nichts ging oder du nichts hingekriegt hast.
Ja, total quälend, aber ich glaube, dass es einfacher ist, eine Strategie zu finden, damit klarzukommen, dass man die Zeit hatte und nicht klargekommen ist und um sich dann zu überlegen, ist es gar nicht das richtige Projekt oder woran liegt es eigentlich? Brauche ich doch mehr Ruhe? Muss ich vorher irgendeine Strategie entwickeln, spazieren gehen oder ein Glas Whisky trinken, keine Ahnung, um irgendwie mich zu nullen? Ich glaube, dass du konstruktiver damit umgehen kannst, weil du halt die Möglichkeit hast, überhaupt eine Lösung zu finden, während du aus dieser Stressspirale, ich will doch, aber ich habe ja keine Zeit und ich kann ja gar nicht und ich, wann soll ich denn? Da kommst du ja irgendwie, das ist so hoffnungslos, weißt du, bei dem anderen kannst du wenigstens daran arbeiten.
Du hast total recht. Also im Grunde muss man sozusagen für all diese Stressgedanken Timeslots reservieren. Und jedes Mal, wenn er kommt, muss man sagen, nee, da kümmere ich mich Donnerstag ab 14 Uhr zwei Stunden lang drum. Jetzt denke ich nicht drüber nach.
Also mir hilft es schon. Ich habe zum Beispiel jetzt wieder so 2-3 unangenehme Mails, aber da habe ich mir auch ganz klar gesagt, die eine mache ich jetzt heute Nachmittag und die anderen beiden mache ich erst Montagvormittag. Und das hilft tatsächlich. Also ich finde schon, dass dieses ich hasse das dann irgendwann auch, wenn die Leute mit ihren Bullet Journals und ihren Wochenplanern und ja, aber es ist halt, also ganz ehrlich, also auf der, mir geht es nicht um mehr Produktivität und mehr leisten können, sondern mir geht es wirklich eher darum, dass ich, also mir geht es um mehr Seelenfrieden und ich kriege den dadurch, so Sachen auf Zeitslots zu verschieben.
Ich habe manchmal, dadurch, dass die Art von Stress, die wir haben, überhaupt keine körperliche Komponente hat, also jedenfalls, ne, habe ich manchmal das Gefühl, das ist eigentlich gar kein richtiger Stress. Also jetzt gerade so in der Pandemie guckt man sich die ganzen Leute an, die halt echt richtig schuften müssen unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit, ja, systemrelevant den Laden am Laufen halten, also ÄrztInnen, Pflegekräfte, Leute in Supermärkten, ErzieherInnen, wie auch immer. Und das hat ja auch immer alles so einen ganz klaren körperlichen Aspekt. Also sie haben halt so umfassenden Stress, sowohl gedanklichen als eben auch körperlichen. Und daneben denke ich immer, naja, was machst denn du schon groß? Also was ist denn, was willst du eigentlich? Wovon bist du eigentlich gestresst?
Ja, einerseits, andererseits, also ich glaube für mich schon, dass so der Anfang, als wir vor 3,5 Jahren auf die Idee gekommen sind und das dann einfach gemacht haben, diesen Podcast anzufangen, dass das für mich schon auch so eine, also ich glaube, dass das total mich in meiner Ansicht und auch in meiner jahrzehntelangen Einstellung zur Journalisten- und dann Autorentätigkeit abbildet. Aber irgendwann, finde ich, muss man halt schon auch anerkennen, dass auch wenn es Stress ist, der auf so einem albernen, in Anführungszeichen, selbstgemachten Hirngewichse-Level stattfindet, am Ende ist es halt doch irgendwie Stress, aber du hast total recht, es fehlt natürlich absolut, außer dass man vielleicht irgendwann eine schlechte Körperhaltung und so wie ich einen chronischen Tennisarm auf beiden Seiten hat, ohne je einen Tennisschläger in der Hand gehabt zu haben. Ist natürlich, ja.
Vielleicht könntest du jetzt damit anfangen.
Ja, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an, meinst du, oder?
Na eben, ja, naja, genau.
Total recht, ja. Augen auf den Ball.
Jetzt habe ich dich unterbrochen, entschuldige, bitte führe den Gedanken zu Ende.
Nein, wir werden außer diesen Sachen keine körperlichen Schäden davon tragen und sind auch am Ende des Tages nee. Unter Umständen nicht besonders körperlich erschöpft. Wenn dann ja auf so eine völlig, also auf so eine schreckliche Art und Weise, auf so ein bisschen eklige Art und Weise, auf so eine, ich habe zu viel Kräutertee in mich geschüttet, zu viele seltsame Snacks, zu lange auf einem Stuhl gesessen, mich zu tief in den Laptop gebeugt. Also verstehst du, wenn, dann fühlt man sich ja irgendwie am Ende des Tages so, als hätte man nicht mal das Recht, um sich jetzt zu entspannen. Das finde ich dann halt so fatal daran, weil ja, es ist nun mal so. Aber trotzdem musst du doch am Abend dann einen Weg finden, gut zu dir zu sein. Schnuffi.
Ja, bin ich ja auch. Ich finde einen Weg, gut zu mir zu sein am Abend.
Aber du vergleichst dich schon sehr viel jetzt so mit, weiß ich auch nicht, also.
Nö, ich habe halt immer dann das, also ich fühle mich dann einfach unzulänglich, weil ich denke, stell dich nicht so an, was hast du eigentlich für ein, also ich stelle mir dann immer vor, okay. Ich müsste einen anderen Job machen, einen, in dem ich in Anführungszeichen richtigen Stress hätte und dass ich dem nicht gewachsen wäre, wenn ich das, was ich gerade mache, schon hin und wieder als stressig empfinde, weißt du? Komme mir dann einfach so mimosenhaft vor.
Ja.
Also ich würde halt sozusagen, ich würde, wenn mich jemand fragt, nie behaupten, ernsthaft behaupten, dass mein Job stressig ist.
Nee, ist er ich halt auch nicht. De facto nein, auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Auch definitiv nicht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir tatsächlich erst hier bei Folge 166 oder was es jetzt ist, auf das Thema Stress ausdrücklich gekommen sind, obwohl es halt so oft so mitschwingt. Es ist aber lustigerweise so, dass wenn ich mich mit Menschen unterhalte aus meinem Bekannten- oder Familienkreis, die durchaus auch Berufe haben, wo man sagt, boah, das ist echt entweder körperlich anstrengend oder psychologisch super belastend oder es sind halt auch echt so Jobs, wo Leute, sei es in der Pflege oder was auch immer, ausgebeutet und verarscht werden und nicht angemessen bezahlt werden. Es kommt, wenn wir uns dann kurz über meine Arbeit unterhalten, kommt immer ganz schnell, boah, das ist so ein Satz, der in die Richtung geht, boah, das stelle ich mir super stressig vor. Wie? Und du musst jeden Tag selber entscheiden, wann du was machst und du musst dir das immer selber ausdenken und dann musst du immer darauf warten, was die, also ich kriege oft so und habe dann so das, ich will das jetzt damit überhaupt nicht relativieren, aber vielleicht sieht der Job von außen sogar manchmal, den wir machen, stressiger aus, als wir uns das selber so zugestehen, dass er halt irgendwie tatsächlich auch ist.
Bist du eigentlich manchmal gestresst von, also wir haben jetzt die ganze Zeit über die Textproduktion gesprochen, ja, aber noch nicht über die Textrezeption. Bist du manchmal gestresst von Dingen, die passieren, nachdem man einen Text fertig geschrieben hat oder der veröffentlicht ist?
Ja, total, total. Also,
Stressen dich LeserInnen?
Naja, also ich habe jetzt gerade überlegt, ob mich eigentlich so Sachen, es gibt Dinge, über die ich mich ärgere und dann gibt es natürlich auch Dinge, die sozusagen, ich weiß auch nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel zweimal Kontakt gehabt mit LeserInnen, die also in Hausbruch, dem aktuellen Adam Danowski-Krimi, kommt ein Protagonist vor, der Diabetes Typ 1 hat. Und zwei LeserInnen haben mir geschrieben, unter anderem von Twitter, unsere Freundin Schlimme Helena, und haben so Dinge hinterfragt, beziehungsweise haben so Anmerkungen gemacht. Und ich muss sagen, dass ich am Anfang so einen Schreckstress bekommen habe, so nach dem Motto, oh nein, oh nein, oh nein.
So einen Fehler gemacht
hast. Ausgerechnet bei diesem Thema habe ich jetzt, also wo auch Leute tatsächlich betroffen sind und das in ihrer Familie halt haben zum Beispiel, oder sich einfach, weil sie jemanden kennen, der oder die gut damit auskennen, dass ich dann gedacht habe, oh Mann, ausgerechnet bei so einem Thema habe ich jetzt irgendwie... da habe ich dann aber auch und dieser Stress hat sich dann aber sehr schnell in so einen positiven Stress. Ah, da gibt es ein, zwei Probleme. Muss ich die lösen? Und Helena meinte dann zum Beispiel nein, eigentlich nicht unbedingt. Und der andere Leser meinte, warum eigentlich nicht? Vielleicht so und so. Und da muss ich dann sagen, dass ich dann plötzlich diesen also es war dann so ein bisschen stressig, das also aber im positiven Sinne, das tatsächlich umzusetzen, so dass es jetzt auch im E-Book gemacht werden kann. Und es sind wirklich zwei ganz kleine, winzige Eingriffe. Und es hat dann aber auch dazu geführt, dass ich gedacht habe, ah, dann kann man es im nächsten Band nochmal anders aufnehmen. Und das war schon alles, also es war diffizil und herausfordernd. Und lieber wäre es mir gewesen, ich hätte von Anfang an alles klar und gut gemacht. Aber das war für mich eigentlich so eine Erfahrung, die ich ganz oft habe, wenn ein Buch erschienen ist, dass mich Sachen oft stressen und dann sind sie aber eigentlich irgendwie cool, gerade so
klein, Kontakt mit kleiner diesen. Als gedacht.
Naja, ja. Und auch, ich meine, du hattest ja auch schon, also du, ja, also du hast ja auch Stress, mentalen Stress gehabt wegen Reaktionen von Fachpublikum und so weiter. Und du kannst es aber, glaube ich, bestätigen, oder? Dass das irgendwie am Ende eigentlich immer was Positives ist, selbst wenn halt irgendwie, ja, vielleicht mal eine ergänzende Information kommt oder so.
Ja, 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 das stimmt. Ich glaube, da ist auch wirklich, das ist wie die Angst vor der Angst. Also
ja.
Das Antizipieren von irgendwelchen Reaktionen ist viel, viel schlimmer als die Reaktionen, die dann tatsächlich kommen und was dann von einem erwartet wird oder verlangt wird oder was dann angeregt wird, das stimmt total.
Ja.
Der Stress findet auch da wirklich eigentlich nur in meinem Kopf statt und nicht in der Realität.
Naja, und wenn dann wirklich mal Stress ausbricht, man ist ja dann immer besser darauf vorbereitet, ist jedenfalls in meiner Erfahrung, ich komme immer besser mit der eigentlichen Situation klar, als das, was ich mir vage ausgemalt habe. Das fand ich immer viel schlimmer. Selbst wenn dann sogar noch was Blöderes passiert, als ich eigentlich gedacht habe, muss ich dann sagen, wenn es dann passiert, dann denke ich irgendwie so, boah, dann ist, ja, also dann komme ich da irgendwie mit klar. Ich weiß auch nicht.
Ja, aber das, siehst du, das spricht doch eigentlich dafür, dass man irgendwie das Durchwursteln auch ein bisschen umarmen
total, total.
Sollte und wahrscheinlich viel weniger Stress hätte, wenn man, weißt du, whisper words of wisdom, let it be. Also ich möchte hier zum Schluss nochmal den Bogen spannen. Nee, aber dass man halt manchmal loslässt und darauf vertraut, dass sich die Dinge schon irgendwie lösen und lösen lassen und diesen ganzen Angststress irgendwie.
Total, ich gebe dir absolut recht und ich glaube, ich finde es eigentlich auch erstaunlich zum Beispiel, dass ich das eigentlich irgendwie gar nicht so gut kann oder so, oder dass wir uns auch so ausführlich über dieses Thema austauschen können. Durchwursteln ist King und eigentlich ist ja Schreiben, also wenn es dir gelungen ist, einen 350-seitigen Roman zu schreiben und der irgendwie am Ende druckbar ist und irgendwie Sinn ergibt, dann hast du... Das war Durchwursteln. Man hat sich so dermaßen durchgewurstelt. Nichts kann je daran perfekt sein. Jede Entscheidung ist eine Wurstelei letztendlich. Und
das, ja, aber gut genug.
Ja, genau.
Gut
und, genug. Und die Wurstelei ergibt halt am Ende im Zweifelsfall, wie zum Beispiel, ich habe den Titel von deinem Buch vergessen, war nur ein Spaß, ergibt dann zum Beispiel halt am Ende einfach was, was größer ist als die ganzen Wursteleien. Und warum lernt man daraus nicht? Du hast total recht, Durchwursteln ist das Beste.
Ja, siehste. Und so haben es die Beatles auch gemacht. Es dauert halt sehr lange und man kann 8 Stunden Filmmaterial daraus exerpieren.
Wer ist eigentlich dein Lieblingsbeatle?
Sehr schwer zu sagen. Als Teenie war ich totaler John-Fan, natürlich.
Das hoffe ich, ja.
Ich auch. Auch halt, weil er da schon tot war. Ich war halt nie so ein Boyband-Fan. Ich glaube, mir hat sozusagen die Vergeblichkeit meiner Teenie-Liebe zu einem toten Popstar, es hat mir irgendwie, damit bin ich besser klargekommen, als irgendeinem lebenden Popstar verknallt zu sein. Nee, ich fand den super. Ich fand auch Yoko immer toll, die ich jetzt mal einfach so als fünften Beatle hier benenne. Und und ansonsten Ringo, weil er so ein Knuffelkäfer ist halt. Ich habe jetzt auch damit angefangen, sozusagen alle Vierer-Konstellationen so in meinem Freundeskreis, in meiner Familie immer quasi die Beatles-Rollen zu verteilen. Und es geht erstaunlich oft irgendwie auf.
Wow, das ist aber ganz schön, das finde ich potenziell ganz schön.
Na, überleg mal, wer in deiner vierköpfigen Familie, wer da wer ist, wenn ihr die Beatles wärt. Ich finde das total interessant.
Das mache ich nicht. Ich mag wirklich Paul McCartney sehr gerne und ich muss auch wirklich sagen, dass ich liebe echt einfach die Musik von Paul McCartney und ich mag tatsächlich auch viele Sachen von den Wings. Okay. Entschuldigung, ja, jetzt reicht's.
Hope of Deliverance. Ich finde, Paul ist halt ein bisschen so ein Streber, aber es stimmt schon, es ist schon.
Ja, da sehe ich mich halt total drin. Ich bin natürlich nicht ansatzweise so attraktiv, wie er damals gewesen ist, aber ich weiß auch nicht, ich respektiere einfach total das, ich respektiere einfach streberhafte Leute.
Verstehe ich. Ja, also je älter ich werde, desto mehr kann ich meinen Frieden machen mit Paul McCartney, obwohl ich den jetzt heute noch lebenden Paul McCartney ziemlich schrecklich finde.
Warum denn?
Er hat halt, ich weiß auch nicht, finde den irgendwie unangenehm. Weiß auch nicht.
Ich mag ihn voll gerne. Ich würde echt super nicht gerne mal auf ein Paul McCartney-Konzert gehen, aber ich bin zu geizig und zu faul.
Na, Weihnachten steht ja vor der Tür, da lässt sich doch was machen. Guck mal, du nimmst mich mit auf die Beatles-Tour auf der Reeperbahn und ich mach uns VIP-Karten fürs nächste große Paul McCartney-Konzert, klar.
Schön, ich freue mich, Alena, vielen Dank. Und ich freue mich besonders auf nächste Woche.
Ich mich auch.
Tschüss, Alena.
Tschüss, Till. Tschüss.